Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Finanzvisier rockt. Mein Name ist Tani Kort und mit mir wieder am Start der Finanzvisier Albert Warnecke. Moin Albert, es ist bei dir auch so sonnig in Hamburg.
Ja, total sonnig und die Rhododendren blühen, alles ist und die Vögel lärmen, randalieren, alles wunderbar hier in Hamburg.
Ja, die hört man bei dir auch übers Mikro.
Ja, ich habe hier Fenster auf und das ist nicht mehr auszuhalten.
Ja, sehr entspannte Atmosphäre, ja. Weil unser Thema ist heute nicht ganz so entspannt. Es geht nämlich um das Innenleben eines ETFs. Da haben wir ja letztes Mal schon darauf hingewiesen, dass wir jetzt so ein bisschen mehr ins Detail gehen wollen, oder?
Genau, wir haben ja wie gesagt diese eine Folge über Fonds und ETFs gemacht. Da haben wir so grundsätzlich Sachen besprochen. Jetzt wollen wir nochmal wirklich unter die Haube gucken. Aber ich denke, bevor wir durchstarten, unser nächster Programmpunkt wäre ja das ominöse Meta-Gelaber. Darf ich da gleich mal vorlesen?
Ja, leg los.
Genau. Wir danken ganz herzlich. Ja, da hat jemand auf die Tastatur gehauen. Dudel, 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 dedel, dud. So in etwa. Also wir danken dir ganz herzlich für deine 5 Sterne. Deine Überschrift trotz Meta-Gelaber 5 Sterne. Auch mich nervt, dass im Podcast iTunes-Bewertungen vorgelesen werden. Ah, dafür ist der Rest wirklich vorzüglich. Informativ, aber nicht belehrend, erheitert, aber ohne Klamauk und sympathisch, ohne Anbieter zu sein. Macht weiter so. Vielen Dank, das werden wir tun.
Ja, vielen Dank auch von mir. Ich habe jetzt eine etwas längere Bewertung von finanzfan.de. Er schreibt informativ und unterhalten. Albert und Daniel sind das Beste, was finanzinteressierten Zeitgenossen passieren konnte. Dass Finanzrocker und Finanzvisier gemeinsame Sachen machen, findet der Finanzfan besonders toll. Jede Folge höre ich mir mehrmals an, weil ich letztlich doch immer wieder etwas Neues entdecke. Oft sind es die ganz kleinen Anmerkungen und Nebensächlichkeiten, die diesen Podcast so wertvoll für erfahrene Anleger machen. Wer hingegen nach Finanzbildung sucht, wird hier kostenlos fündig. Das muss man gehört haben. Das nordische Duo beweist, dass Fonds, ETFs und alle anderen Formen der Geldanlage keine trockene Materie sind. Beide beweisen, dass es sich auszahlt, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Sie tun das nicht oberlehrerhaft oder aus der Motivation, einem etwas verkaufen zu wollen, sondern aus echter Leidenschaft fürs Thema. Und deshalb gibt es natürlich 5 von 5 Sternen für meinen Lieblingsfinanzpodcast. Ja, Finanzfan, herzlichen Dank für die sehr ausführliche und tolle Bewertung. Da freuen wir uns natürlich drüber.
Ja, ich danke auch, möchte aber eine kleine, oberlehrerhaft eine kleine Sache anmerken. Ich bin Rheinländer, nicht nordisch.
Ja, wie konnte man das vergessen?
Ja, anyway, also Finanzbegriff der Woche, ganz klar heute der ETF. Deshalb haben wir da heute keine eigene Rubrik. Und ja, du hattest es ja schon angesprochen, Daniel. Grundsätzlich hatten wir natürlich in Folge 15 das Grobe zum Thema Fonds und ETFs besprochen. Stellt sich natürlich die Frage, ja, warum machen wir dann nochmal eine Extra-Folge? Ganz einfach, weil wir haben ja darüber gesprochen, bei dir und bei mir tauchen ja doch immer wieder Fragen auf und die kreisen um die 2 großen Aspekte, steuerliche Gesichtspunkte und Auswahl eines ETFs. Und ja, das sind eigentlich die beiden Themen, die Daniel und ich heute besprechen wollen. Wir wollen heute über das Thema ETF und Steuern reden und Auswahl eines ETFs. Wir setzen hier im Gegensatz zu anderen Folgen auch ein bisschen was voraus. Also wenn du, wo wir uns natürlich wahnsinnig freuen, das erste Mal hier eine Folge von uns beiden hörst, dann möchte ich dich jetzt eigentlich bitten, aufzuhören und dir erstmal Folge 15 anzuhören, weil ich werde jetzt, und Daniel, wir werden gleich mit Begriffen wie Swapper, Replizierer, Tesorierer, Ausschütter um uns werfen und auch das Thema Schwachstein eines ETFs, das setzen wir einfach also voraus. Das heißt, wenn dir diese Fachwörter nicht sagen, bitte, bitte kurz einmal Folge 15 hören und dann hier wieder einsteigen.
Genau, jetzt habe ich noch eine Anmerkung. Wir haben nämlich eine Sache noch nicht vorgestellt, nämlich unseren Vorstellungsspruch, den obligatorischen.
Ja.
Diesmal haben wir aber auch kein Zitat, sondern es geht tatsächlich um das Thema. Und zwar, das Thema ist Wunderwaffe ETF. Albert, was meinst du denn damit? Warum hast du das hier hervorgehoben?
Ja, genau. Also ich habe gesucht und recherchiert und Morningstar, die haben eine Marktrecherche gemacht und ich zitiere jetzt einfach mal aus dem Bericht von Morningstar. Die ETF-Branche in Europa hat im vergangenen Jahr gleich mehrere Rekorde gebrochen. Das in europäischen ETFs verwaltete Vermögen stieg auf das Rekordniveau von 467 Milliarden Euro an. Und das ist schon mal ein brutaler Anstieg, vor allem wenn man sieht, von welchem Niveau das ja hochging. Es war nämlich per Ende 2015 war, also per Ende 2014 waren es 377 Milliarden. Also da kam nochmal fast eine Milliarde, 100 Milliarden dazu binnen Jahresfrist. Also mit anderen Worten, die ETFs saugen das Geld an wie ein Staubsauger, und deshalb haben wir uns eben auch entschlossen, hier den ETFs eigentlich nochmal eine eigene Folge zu widmen.
Genau. Dann können wir jetzt ja ins Thema gehen, und beginnen möchten wir mit dem Namen, weil eigentlich alles, was man wissen muss, bei einem Exchange-Traded Fund im Namen steckt.
Genau, das ist wie beim Adel, wenn du da hast, als Erdo, wenn du jetzt bei der Bunte arbeiten müsstest, bei der Gala, ja, und ich würde dir sagen, Baron von Kohlen und Reibach oder Graf Koks vom Gaswerk, dann würdest du als Adelskundiger sofort wissen, ja, was da an blaublütigem Stammbaum dahinter steckt. Und genau so ist es, ja, mit den ETFs. Wenn ich dir jetzt was zuwerfen darf, O Daniel, ComStage, MSCI World, TRN, UCITS, ETF, was kriege ich dann als Stammbaum von dir zurück?
Boah, das ist ganz schön börsenchinesisch, würde ich jetzt mal sagen, als Unwissender. Genau. Aber generell ist es relativ einfach. ComStage, das ist der Name der Kapitalanlagegesellschaft. Das heißt, es ist der Anbieter. ComStage gehört zur Commerzbank. Und das nächste ist dann MSCI World. Das ist dann der Index, auf dem dieser ETF beruht. So, und dann geht's los. Da wird es dann schon so ein bisschen hakelig. TRN. Das steht für Total Net Return. Das heißt, es ist der Gesamtnettoertrag. Das heißt, übersetzt in die Berechnung fließen nur die Nettodividenden und Zinsen nach Abzug der Quellensteuer ein. Das ist ein wichtiger Punkt auch bei der ETF-Auswahl, oder?
Ja, genau. Also man muss einfach wissen, eben auf welchen Index es sich nämlich bezieht, weil der MSCI World TRN, es gibt auch noch andere, es gibt eben auch noch welche, die da brutto rangehen. Also man muss einfach ganz genau wissen, um welchen Index es sich da handelt. Und das ist eigentlich letztlich ein Zusatz zum Index MSCI World. Machen wir mal weiter. Mhm. Was ist UCITS, Daniel?
Das steht für Undertakings for Collective Investments in Transferable Security. Übersetzt bedeutet das sozusagen Organismus für gemeinsame Anlage in Wertpapieren. Das heißt, das basiert auf einer EU-Richtlinie, oder Albert?
Ja, genau. Also letztendlich, was man da mitnehmen muss, bedeutet nur, wenn ein Fonds das Kürzel UCITS trägt, dann gehorcht er einer Regulierungsrichtlinie der EU und muss einfach eine gewisse Reihe von Pflichtinformationen beibringen, ausführliche Verkaufsprospekte, Jahreshalbsberichte. Es bedeutet einfach nichts weiter, das Ding ist reguliert. Das ist so ein, ja, was die Auswahl eines ETFs betrifft, ist das so ein Hakenkriterium. Muss es haben und fertig, weitermachen. Mhm. Ja, genau. Und dann haben wir ja sozusagen als letzten Bestandteil noch das Kürzel ETF, das sagt halt einfach nur, dieses Ding ist eben kein normaler Fonds, sondern ein Exchange-Traded Fund, ein ETF. Fertig.
Das ist aber jetzt noch nicht alles. Es gibt ja noch weitere Namenszusätze, die Absolut. Besonders spaßig sind. Und ich kann mir das auch noch gut vorstellen, wie ich das erste Mal da saß und überlegt habe, für was steht es da eigentlich? Ja. Jetzt habe ich da nochmal einen Tipp für jeden, der sich damit noch ein bisschen weiter auseinandersetzen möchte. Wir haben jetzt gerade ComStage vorgestellt. Es gibt von ComStage eine FAQ-Seite, die packen wir auch in die Shownotes, wo jeder dann auch die Abkürzung nochmal anschauen kann.
Genau. So, ja, wir haben hier noch ein paar Sachen, zum Beispiel X. X ist ja auch, sieht man auch oft, dann steht da MSCI Pacific X Japan. Das bedeutet nichts weiter. Wir haben hier einen Index auf die pazifische Region. Da sollte man erstmal denken, Japan gehört dazu. Aber wenn der Ex-Japan steht, heißt das einfach ohne Japan. Ja? Es gibt es auch MSCI World Ex-USA. Das heißt, es ist die ganze Welt ohne USA oder solche Geschichten halt. Damit kann man halt bestimmte Länder einfach rausschießen. Das ist es. Mhm. Ach ja, dann noch was Wichtiges. Gibt es noch die SICAV, S-I-C-A-V. Das ist das luxemburgische Pendant zur UCI. TS. Aber das ist schwer zu auszusprechen. Ich hatte schon so lange kein Französisch mehr. Ich kann es ja mal probieren. Das heißt Société d'Invertissement à Capital Variable. Naja, ob das jetzt so ganz genau ist, weiß ich auch nicht. Aber jedenfalls, das sind eigentlich die beiden Geschichten, SICAV oder UCITS, die man sehen möchte. Dann haben wir noch DIS oder DIST und ACC. Also DIS steht einfach für Distribution, das bedeutet, es ist ein ausschüttender ETF, ist ja auch ganz wichtig zu wissen. Also wenn hinter deinem ETF ein DIS oder ein DIST steht, Distribution ist ein Ausschütter und ACK steht dann für Accumulating, das heißt Thesaurierender, also der legt einfach wieder alles an. Fertig.
Ja, ganz fertig sind wir noch nicht.
Erzähl.
Wir haben noch zwei relativ kurze, nämlich einmal hedged, das steht für währungsbesichert. Das ist dann natürlich auch häufig der Fall, wenn man das dann praktisch umgewandelt hat von Dollar in Euro beispielsweise oder umgekehrt. Und dann gibt es noch die Abkürzung DR, Direct Replication. Das bedeutet, dass es die Aktien des Index auch wirklich hält.
Genau, und ich verweise hier nochmal ganz kurz auf Folge 15.
Genau. So, und jetzt sind wir immer noch nicht fertig. Jetzt gibt es nämlich noch 1C, 3C und 1D.
Zum Beispiel die Lottozahlen von Oberbayern. Also, das ist Folgendes. Dieser Fonds wird ja nicht nur aufgelegt für uns Privatanleger, sondern da wird ja auch manche Tranchen eines ETFs sind eben für institutionelle Anleger gedacht, ja. Und die werden halt einfach größer gestückelt. Also nehmen wir an, wir Kleinanleger zahlen für einen Anteil 40,30 €. Ja, jetzt wenn du aber ein Pensionsfonds bist, Daniel, dann willst du ja nicht, verstehst? Nee, dann willst du nicht einen Anteil auf 40,30 € kaufen, dann findest du es eigentlich ganz schön, weil deine Bücher dadurch übersichtlicher werden, hast weniger Nullen in den Büchern stehen, wenn ein Anteil 403.000 € ja, kostet. Also hast du einfach eine 10.000er Stückler statt einer 1er Stücklung. Und letztendlich dieses 1C, 3C, 1D, das zeigt einfach nur, welche Tranchen, welche Anteilklassen der ETF da hat und was da gerade am Start ist.
Genau, und solche Sachen gibt es, glaube ich, teilweise auch bei den Robo-Advisern, wo man diese ganz großen Indexfonds dann nimmt.
Ja klar, ich meine, so ein Robo, der dann einsammelt von vielen, vielen hundert oder tausend Leuten, der, ja, der bündelt das eben, der will dann auch nicht diese 40,30 € Tranche haben, sondern der hätte dann ganz gerne die 403.000 € Tranche, um das einfach alles ein bisschen handelbarer zu machen. Letztendlich, ja, man kann das unendlich kompliziert machen, ja, wie beim Adel, man kann da unendlich viele Kriterien haben, aber letztendlich, was mir wichtig ist oder was uns wichtig ist, denke ich, ist, Daniel, kann man sagen, ein ETF auf den MSCI World ist ein ETF auf den MSCI World ist ein ETF auf den MSCI World. Letztendlich folgen die alle dem gleichen Index und man soll sich da auch jetzt nicht verrückt machen lassen. Das heißt, die Dinger sind weitaus ähnlicher, als ihre Namen glauben machen.
Ja, und man darf da keine Wissenschaft draus machen. Und mittlerweile ist man ja bei dieser immensen Anzahl an ETFs, die es auf dem Markt gibt,
Ja.
wird man ja fast erschlagen. Und gerade da ist es umso wichtiger, da jetzt nicht allzu viel Zeit zu investieren und dann 5 Stunden auszuwählen, welchen MSCI World man nun auswählt.
Nein, man hat eben ein paar Kriterien. Vielleicht können wir jetzt nochmal einsteigen in das Thema ETF-Auswahl eben. Also, wenn man mal guckt eben, ne, auf Just ETF, die sind schon erwähnt worden, oder bei seinem Broker einfach mal nachschaut, und da findest du knapp 1100 ETFs auf gut 700 Indizes. Jetzt beschränken wir es mal auf Aktien-ETFs, dann sind es aber immer noch knapp 800 ETFs auf gut 430 Indizes. So, jetzt ganz ehrlich, das ist ja das typische Marmeladenproblem. Also, weißt du, setzt die Leute in den Supermarkt, da gib ihnen 100 Marmeladen und sagst, sie sollen eine kaufen, wenn sie keine kaufen, weil sie vollkommen überladen sind, gib ihnen 5 und du wirst gute Umsätze machen. So, wir filtern jetzt einfach und zwar nach Marktbreiter Index. Das wären eben der MSCI ACWI, der World, Standard & Poor's, Stoxx 600, Emerging Markets, einfach diese großen marktbreiten Indizes. Dann bleiben nämlich letztendlich gut 30 ETFs übrig. Wenn man dann noch den nächsten Filter, das mache ich jetzt ein bisschen im Vorgriff, da können wir nachher noch drauf, auf Steuer einfach geht. Also marktbreite Index plus Steuer einfach, wenn man sowas hat, dann bleiben eigentlich 30 ETFs über. Und wenn man jetzt ein bisschen noch filtert, pass auf, ich sage jetzt mal, wie ich das bewerte, und du sagst dann, was deine Anmerkung ist, okay?
Okay,
Also dieses OGAF-UCITS, absolutes Muss, klar, aber ohne das gibt es auch gar keine Vertriebszulassung in Deutschland. Fertig. Fondswährung ist mir vollkommen egal, weil marktbreiter Index, die enthaltenen Firmen handeln sowieso alle global und hedgen ihre Einnahmen selber. Das kostet einfach nur Geld, das Hedging. Das bietet die Bank ja nicht umsonst an. Ertragsverwendung, thesaurierend ausschüttend. Ja, da gibt es für mich kein Gut und kein Falsch, kein Richtig und kein Böse. Ausschüttend, warum nicht? Ja, dann muss man halt die Disziplin haben, es wieder anzulegen. Hat eigentlich einen Vorteil, kommen wir nachher noch drauf. Ein Ausschütter ist steuereinfach, man hat seine Steuern gezahlt, fertig. Und ja, dann gibt es natürlich noch die Psychologie. Ich persönlich, meine Psychologie beim Ausschütter ist, ich finde es einfach schön, wenn es in der Kasse klingelt. Andere Leute sagen, nee, nee, wenn es in der Kasse klingelt, gebe ich es gleich aus. Ich finde, für meine Psychologie ist ein Thesaurierer besser geeignet. Also kann ich nur sagen, wenn jemand sagt, er möchte einen Thesaurierer haben, würde ich dann nicht Amok laufen und würde persönlich aber einen Ausschütter vorziehen.
Genau, hier habe ich jetzt auch nochmal eine Anmerkung. Und zwar, wenn ich jetzt ein MSCI World beispielsweise als Ausschütter hätte und den bespare über meinen Sparplan, dann wird es zum Beispiel automatisch wieder angelegt. Dann ist es vollkommen egal.
Siehst du, dann hast du also praktisch letztendlich für deine Zwecke einen Ausschütter in einen Thesaurierer verwandelt.
Genau.
Coole Sache. Gut. So, jetzt Swapper oder Replizierer?
Oh, das ist die ständige Frage.
Ja, pass auf. Ich habe ja am Anfang gedacht, Swapper, total pfui. Ja, ganz eklige Sache. Aber mittlerweile muss ich dir ganz ehrlich sagen, wenn ich mir sehe, Swapper hat auch eine Menge Vorteil, was eben das Steuerliche angeht und die synthetische Sache hilft ihm auch besser, am Index zu bleiben. Und auf der anderen Seite, die Replizierer machen ja doch wieder ihre Wertpapierleihe bis zu 99%. Also ich bin irgendwie jetzt für mich persönlich, meiner langen Wanderung, an dem Stand angekommen, dass ich weder dem einen noch dem anderen da den Vorteil geben würde. Im Regelbetrieb sind beide Produkte scharf reguliert und wenn die Hütte richtig brennt, dann wird sich halt erst noch erweisen müssen, ja, wie die Kräfteverhältnisse sind und wer überlebt, ja. Das ist einfach für mich persönlich eben noch nicht absehbar. Und es kommt auch dazu, muss man ja sagen, diese Produkte, die ändern ja auch manchmal ihre Replizierung. Also es gab ja eine ganze Menge, glaube die DBX-Trackers, die hatten eine ganz jede Menge synthetische und sind dann, als der Markt das nicht akzeptiert hat, auch auf replizierend umgestiegen und solche ganzen Geschichten. Also von daher, wie soll ich sagen, ja, Swapper oder Replizierer erinnert mich manchmal an der Diskussion ein bisschen an, hier, wer hat es gelebt, das Leben des Brian, weißt du, Judäische Volksfront versus Volksfront Judäas. Also da kann man auch sich wirklich die Köpfe endlos heiß reden. Was ich noch sagen möchte, hier die Comstage, wer will, kauft bei denen voll replizierende ETFs ohne Wertpapierleihe, allerdings nur auf den DAX, den MDAX, den DIFDAX und den Eurostoxx 50.
Die empfehlen wir aber nicht, weil die so klein sind, ne?
Ja, das ist jetzt genau die Sache. Pass auf, Fondsvolumen. Ich habe ja mal ein bisschen recherchiert letztes Jahr und so. Alles über 50 Millionen Euro oder Dollar an Fondsvolumen ist okay. Und jetzt hattest du ja angemerkt hier, ob das nicht zu klein ist, weil bei Just ETF sind ja alle unter 100 Millionen rot und alle unter 500 Millionen gelb. Ja, das zeigt einfach, wir hatten ja am Anfang hier die Eingangsrede, dass eben die ETFs sich für Kohle gar nicht mehr retten können. Letztendlich, meine Recherchen vom letzten Jahr haben ergeben, ab 50 Millionen Euro oder Dollar ist so ein ETF wirtschaftlich zu betreiben. Und diese harten Anforderungen bei Just ETF zeigen einfach, dass die im Geld schwimmen. Ja, also die sind alle wirtschaftlich zu betreiben.
Was ich jetzt eben meinte mit zu klein, ist, dass der Index zu klein ist.
Ach so, ja, da hast du recht.
Also
Okay.
DAX, MDAX, DIFDAX, Eurostoxx 50, die sind halt sehr klein, ne?
Ja, absolut. Entschuldigung, dann hast du ein Missverständnis. Genau, nein. Ich besitze keinen von denen und würde die auch nie empfehlen. Finde es aber gut, dass die Comstage mal damit angefangen hat und hoffe jetzt eben auch, dass die großen Marktbreitenindizes, dass sie damit mal nachziehen.
Ja, aber das ist ja auch wieder mit Kosten verbunden, ne? Und gerade bei diesen kleinen kann man das halt schneller machen, als wenn man jetzt so einen riesen MSCI World ETF hat mit 1500 Unternehmen, ne?
Ja gut, aber ich erinnere nur an die Werbung der Banken, die wir letztes Mal besprochen haben im Podcast. Da heißt es immer, für sie ist uns kein Weg zu weit. Dann würde ich doch einfach mal sagen, liebe Banken, nehmt die Herausforderung an.
Genau. Das ist doch ein schönes Schlusswort kann ich jetzt nicht sagen, weil wir haben ja noch einiges, aber
Genau.
schönes Statement.
Genau, so jetzt Pauschalgebühr, Kohle.
Oh ja, TER. Das ist eine Frage, mit der sich auch jeder beschäftigt und da geht es dann immer darum, kriege ich jetzt nochmal 0,1% mehr raus, was ich dann im Jahr spare. Grundsätzlich ist es ja so, dass alles bis 0,5% okay ist und auch machbar. Und oftmals ist es dann zwischen 0,15 und 0,4. Also gerade diese iShares ETFs, die sind ja sehr günstig.
Ja,
Aber
eben.
generell ist es ja so, dass dieses Rumgereit auf den Kosten ist ein Witz. Also da macht es nicht viel aus. Es ist ein Unterschied, ob ich 0,5% habe oder 1,5, aber 0,3,
Absolut.
0,4 ist dann egal. Oder?
Ja, absolut, total recht. Aber wie du ja auch schon angemerkt hast hier, wir müssen natürlich die Gesamtkosten betrachten. Also rein das TER, also die angegebene Kostenquote, da muss man gucken. Hier, du hattest als Beispiel hier den, wie war das, DBX-Tracker Emerging Markets. Was
Ja,
war da nochmal, Daniel?
das ist ein kleines Schweinchen-ETF, weil da ist es so, dass du eine Management-Fee hast in Höhe von 0,4%. Darauf kommt dann noch eine Fixgebühr in Höhe von 0,2%, sowie Swap-Kosten in Höhe von 0,15%. Das macht dann, wenn man es addiert, 0,8% Gebühren im Jahr. Und das ist mehr als dreimal so viel als das ETF von der Konkurrenz beispielsweise von Comstage.
Genau, das muss man dann nicht haben. Also mit anderen Worten, ich denke, wir können das so zusammenfassen. Ja, liebe Hörer, liebe Hörerin, achte auf die Kosten, guck drauf, sieh zu, dass du eben wirklich sämtliche Kosten, die aufgelistet sind, addierst, damit du eben dann nicht auf einmal auf 0,8% kommst. Aber dieses erbarmungslose Gefeilsche um 0,1 mehr oder weniger macht den Kohl wirklich nicht fett.
Ja. Und was noch wichtig ist, es muss sparplanfähig sein, weil letztendlich wollen wir alle monatlich da investieren. Und wenn ich das nicht in den Sparplan packen kann, dann fällt es ja bei vielen schon mal komplett raus.
Ja, das ist so ein bisschen, diese Sparplanfähige ist für mich eigentlich mit die, muss ich ganz ehrlich sagen, wir besprechen es jetzt zum Schluss, aber ist für mich eigentlich das allerwichtigste Kriterium, dass man es wirklich automatisieren kann, dass man sich selber, weißt du, so ein bisschen mit dem Rücken zur Wand manövriert und einfach in so ein, ja, eben das von Immobilien bekannte, ne? Wenn du ein Haus kaufst oder eine Immobilie kaufst, diesen Zwangsspareffekt, dass du dich da selber auch eben mit den ETFs so reinbegibst, um dann da auch wirklich kontinuierlich zu sparen, weil die Zeitschiene und die Regelmäßigkeit ist eigentlich der Hebel, der alle anderen aussticht.
Genau, ein Punkt haben wir noch, und zwar das Auflagedatum.
Ja, das ist aber eine super persönlich subjektive Geschichte korreliert meistens ja dann auch ein bisschen mit dem Volumen. Also in dem Alter haben sie dann auch einfach ein gescheites Volumen angesammelt und man hat einfach schon mal auch ein bisschen gesehen, man hat eine gewisse Steuerhistorie auch, weiß, wie die sich, ne, steuerlich schlagen, die Dinger. Und ja, deshalb habe ich eben 3 bis 5 Jahre gesagt.
Genau, dann fassen wir es kurz nochmal zusammen. Wichtig ist ein marktbreiter Index, der steuerlich einfach ist und sparplanfähig. Das sind so die Sachen, worauf man wirklich achten sollte. Aber dabei ist es völlig egal, ob das jetzt von BlackRock ist, von Luxor, von UBS, von Comstage. Das ist vollkommen egal. Hauptsache, es ist unter 0,5% Kostenquote.
Amen.
Genau. Gehen wir weiter. Und jetzt kommen wir zu einem Punkt, der ist hochgefragt, und wir müssen da aufpassen, uns da nicht verheddern in der Zeit, und zwar die Steuer.
Ja, wobei wir das Faszinierende im Thema Steuer ist ja grundsätzlich alles, was wir jetzt gleich erzählen werden,
Ja.
hat ja sowieso ein Verfallsdatum.
Immer.
Denn für 2018 plant die Bundesregierung ja sowieso eine neue Fondsbesteuerung, die auch die ETFs treffen wird. Worum es uns heute geht, ist eigentlich grundsätzlich mal darzulegen, wie man dieses Thema Steuer grundsätzlich strategisch angeht, was da so diese ja, Gedankengänge sind, die dahinter stecken, damit man einfach mal dieses Gebäude erstmal also versteht, grundsätzlich. Denn das ist zum Beispiel was mir als Ingenieur oder was auch Naturwissenschaftlern immer schwerfällt, ist ja, wir Naturwissenschaftler, wir lieben es ja, Sachen herzuleiten, ne? Also die Elektronen sind negativ und deshalb, ne, fließt der Strom vom Minus zum Pluspol. So, kannst du dir alles irgendwie herleiten. In den Geisteswissenschaften oder in den Rechtswissenschaften, in den Sozialwissenschaften ist es ja so, da baut man sich ja als erstes mal ein gewaltiges Gebäude aus Begriffsdefinitionen. Das ist der erste Schritt. Und im zweiten Schritt verheddert man sich gründlich da drin.
Man spielt dauerhaft Bullshit-Bingo sozusagen.
Ja, genau, so. Das heißt, wir fangen das genau so an. Steuerrecht ist vor allem Definitionssache. Das heißt, wir werden erstmal über Begriffe reden, was überhaupt was bedeutet, weil das ist eigentlich mal das Grundsätzliche. Man muss erstmal verstehen, was die einzelnen Begriffe bedeuten und dann kann man sie anwenden. Also, grundsätzlich fangen wir erstmal an. Daniel, ich rufe dich auf, Steuer einfach versus Steuer transparent. Das ist ja auch eine Sache, die immer ziemlich durcheinander geschmissen wird. Willst du das erklären, soll ich das erklären?
Vielleicht sollten wir generell noch mal ganz kurz darauf eingehen, wie das mit der Abgeltungssteuer läuft, oder?
Ach so, gut, ja, ich wollte erst die Definition, machen wir zuerst. Also worauf wird überhaupt die Steuer bezahlt, frage ich dich.
Ja, und zwar beispielsweise bei den ETFs auf die Ausschüttung, ne? Da muss man eine Steuer bezahlen, sofern sie über dem Freibetrag liegt von 801 Euro pro Person. Bei Ehepaaren sind es 1602. Und von diesen Ausschüttungen zieht die Bank dann vom Gewinn, was über diesen 801 Euro liegt, 25% Kapitalsteuer ab, dann den Solidaritätszuschlag in Höhe von 5,5 und eventuell dann auch noch die Kirchensteuer.
Genau, das sind dann in Summe, wenn man keine Kirchensteuer zahlt, 26,38%. Kann ich schon auswendig.
Genau, und wichtig ist halt hier, dass man einen Freistellungsauftrag bei der Bank stellt. Und ich spreche hier aus Erfahrung, man muss auch immer darauf achten, bei einem Depotumzug, dass der mit rübergeht. Weil sonst hat man ziemlich viele Probleme. Es kommt immer auf die Bank an.
Ja gut, dann zieht sie dir die Kohle halt ein. Du kriegst sie in der Jahressteuererklärung ja wieder. Das ist halt nur nervig. Du musst sie dir halt hintenrum wiederholen, ne?
Das ist noch ein bisschen kniffliger, weil also wenn die Bank das dann fälschlicherweise abzieht, dann kann man es auch zurückfordern. Aber wenn man dann da unfähige Leute am Apparat hat, dann sagen die, ja, das können sie sich nächstes Jahr abholen. Und dann kriegst du es irgendwann aus heiterem Himmel überwiesen. So einen Fall hatte ich jetzt nämlich.
Naja, toll. Also gut. Also wir zahlen Steuer, halten wir mal fest, auf die Erträge, also auf die Dividenden oder Zinsen oder was immer unser ETF an Kohle locker macht.
Genau.
So, jetzt haben wir Steuer einfach versus Steuer transparent. Ganz, ganz wichtig ist, Steuer transparent ist ein absolutes Muss. Steuer transparent bedeutet nur, dass der Fonds seine Erträge regelmäßig den deutschen Behörden meldet. Und die werden dann im sogenannten Bundesanzeiger, früher auf Papier, heutzutage bundesanzeiger.de veröffentlicht. Und Fonds, die dieses Kriterium nicht erfüllen, die kauft man nicht, weil das gibt nur Stress in der Hütte. So, das ist steuertransparent. Das hat noch nichts mit Steuer einfach zu tun. Auch ein steuerschwieriger Fonds, ein Fonds, wo man etliche Klimmzüge machen muss bei der Steuer, kann Steuertransparenz sein. Steuer einfach bedeutet einfach nur, dass der Aufwand in der Erstellung der Steuererklärung so gering wie möglich gehalten wird. Also muss man ganz super duper aufpassen. Wobei ich persönlich sagen muss, es ist mir kein Fonds bekannt, aber es ist gut, es gibt auch eine ganze Menge, es ist jedenfalls kein Fonds bekannt, der dieses UCITS hinten dran hat, ja, der nicht steuertransparent ist.
Ja.
Also von daher ist man da relativ sicher. So, jetzt haben wir ja die Situation, Steuer ist es wieder mal hier Earnings Season, wie der Ami sagt, also es werden Dividenden ausgeschüttet und der ETF sammelt Dividenden ein und jetzt schüttet er sie aus. Das ist super. Mhm. Ja, er schüttet sie einfach aus und die Kohle wandert jetzt rüber zu dir. Jetzt, und dabei ist es eigentlich auch egal, ob das ein inländischer oder ein ausländischer Fonds ist. Also ob es ein Fonds ist, der in Deutschland domiziliert, wie man so schön sagt, oder ob es einer ist aus Irland oder Luxemburg. Die Kohle kommt zu dir und wir Ingenieure reden ja immer gerne vom Bezugsraum. Das heißt, der Bezugsraum Daniel wird jetzt von einem Geldstrom, ne, von außen kommenden Geldstrom durchschnitten. Das heißt, Geld landet in deiner Geldbörse. Ja. Und wenn das Geld in deiner Geldbörse landet, ist es auch im Zugriff des deutschen Fiskus. Das heißt, die Kohle wandert jetzt von dem Aktien, dem ETF, zu deiner Depotbank, die ja in Deutschland sitzt. Die sieht das, die zieht die Quellensteuer ein, ja, egal ob es jetzt zu einem deutschen oder einem ausländischen domizilierenden Fonds kommt und überweist dir den Rest. Damit ist das Thema Steuer durch.
Genau, das ist die einfachste Variante.
Amen. So, jetzt geht es weiter. Es könnte ja auch sein, dass du aber einen thesaurierenden Fonds hast. Mhm. Wenn dieser Fonds thesauriert, dann behält er ja. Dann schüttet er ja aus, behält. Aber das heißt, bei dir kommt ja keine Kohle an. So, und jetzt müssen wir mal über das Wort ausschüttungsgleicher Ertrag reden. Ja, also das Entscheidende ist ja, wenn eine Dividende kommt, diese Dividende wird vom Fonds ausgeschüttet, die kommt zu mir, damit ist eben klar, ja, das war eine Ausschüttung. Was ist jetzt ein ausschüttungsgleicher Ertrag? Das ist genau die Kohle, die der Fonds thesauriert. Das ist nichts weiter als ein anderer Begriff für Fonds thesauriert. So, dann kannst du jetzt natürlich zu gut einfach sagen, ja, entschuldige mal, lieber Albert, bei mir kommt aber ja kein Geld an, ich habe keine Ausschüttung bekommen. Das ist übrigens korrekt. Du hast ja auch keine Ausschüttung bekommen. Und jetzt kommt der Fiskus und sagt, das ist uns aber wurscht. Hier wurde Geld ausgeschüttet und das nennen wir, das definieren wir als ausschüttungsgleichen Betrag. Das heißt, dieses thesaurierte Geld muss, wie wir am Anfang, wie du am Anfang gesagt hast, ja, versteuert werden. Und genau das ist das Problem, denn wenn ich jetzt hier einen Fonds in Deutschland habe, ja, der thesauriert, der liegt ja im Zugriff des deutschen Fiskus, das heißt, der meldet das dann und der regelt das dann steuerlich alles mit dem Finanzamt und fertig ist die Laube. So, jetzt haben wir noch den nächsten Mega-Burner. Jetzt wird's nochmal richtig interessant, also bitte, wer uns hört beim Rasenmähen oder Autofahren oder Spülen, jetzt aufgemerkt. Was ist mit einem Fonds, der thesauriert, dieses aber macht mit der Konstruktion Swapper, also komplett synthetisch. Jetzt wird's faszinierend. Der produziert nämlich keine ausschüttungsgleichen Erträge. Warum? Weil es rein technisch gesehen schüttet der ja keine Dividenden aus. Der hat ja einfach nur diesen Swap-Deal, das ist ein reines Derivategeschäft. Der Index steigt und der Fonds steigt auch und fertig. Das heißt, ein thesaurierender Swapper, der komplett alles wegswappt, der hat keine ausschüttungsgleichen Erträge und damit steuerlich auch alles easy. Okay, und das ist eigentlich diese entscheidende Geschichte, weil problematisch sind eigentlich die ausländischen Thesaurierer, ja, also Fonds, die halt im Ausland alles thesaurieren, weil die produzieren halt Ausschüttungen oder ausschüttungsgleiche Erträge, das muss halt versteuert werden, aber der Staat kommt da nicht dran. Das heißt, das ist die Aufgabe dann von dir, das anzugeben. Oder besonders fies gibt's noch, es gibt manchmal, die iShares waren lange dafür berüchtigt, Dinger, die im Ausland sitzen, ausschütten, aber irgendwie nochmal zwischentesaurieren. Da werden irgendwie nochmal Dinger zwischengeparkt. Jetzt fragt mich echt nicht, warum, ja. Und dann am Ende des Jahres doch wieder ausgeschüttet. Das ist relativ nervig.
Genau, und es gibt halt noch die unterschiedlichen Geschäftsjahre. Das heißt, da läuft das Geschäftsjahr dann nicht von Januar bis Dezember, sondern von März bis März. Und da hat man dann teilweise eben auch Thesaurierung, aber die gelten nicht für das gesamte Geschäftsjahr. Und die muss man dann eben auch in der Steuererklärung angeben.
Genau, also letztendlich am einfachsten, denke ich, ist man mit Ausschüttern dabei. Ja? Es schüttet halt aus und die Kohle wird versteuert und das war's. Danke für das Gespräch und fertig. Natürlich kommen dann wieder sagen, ja, aber man könnte auch Steuerstundungseffekt und solche Geschichten machen. Nur ich persönlich, also es ist eine reine persönliche Taktik jetzt von mir. Ich finde die Ausschütter vor allem auch deshalb gut, weil ausgeschüttet ist ausgeschüttet. Und dieser Steuerstundungseffekt, ja, das ist ja nur eine gesetzliche Regelung. Das kann ja wieder gekippt werden. Und nach allem, was man hört, soll 2018 da auch wieder irgendwelche fiktiven Geschichten dann eingeführt werden, um halt diesen Steuerstundungseffekt, den man ja bei einem thesaurierenden Swapper genießt, zunichte zu machen. Also mir geht's einfach letztendlich, muss ich ganz ehrlich sagen, immer um operative Einfachheit vor dem letzten Renditezehntel noch. Also deshalb würde ich sagen, wenn man die Sache mit Ausschüttern durchzieht, dann hat man überhaupt keine Probleme. Ansonsten eben thesaurierende Swapper, die sind auch steuereinfach und fertig. Diesen ganzen anderen Quatsch würde ich mir einfach nicht antun. Fertig.
Genau. Du hast hier noch eine interessante Aufstellung gemacht. Ja. Da geht es darum, mit welchem Ertrag und welcher Rendite erreiche ich die Freigrenze? Vielleicht möchtest du dazu noch mal kurz was sagen.
Ja, genau. Also ich habe jetzt mal geguckt hier, die iShares gibt für den MSCI World eine Ausschüttungsrendite per Ende April 2016 von 1,88% an und Emerging Markets hat eine Ausschüttungsquote von 2,11%. Also sagen wir einfach mal grob, ja, der MSCI World und der MSCI Emerging Markets haben eine Ausschüttungsquote von um und bei 2%. Mhm. So, und wenn ich jetzt mal gucke, wir haben ja diese Freigrenze, die du erwähntest, ne, diese 801 Euronen. Das heißt, wenn ich um die 2% Ausschüttungsrendite habe, ja, dann brauche ich ein ETF-Vermögen von 40.000 Euro.
Das ist schon mal eine Ansage. Ja,
so, das heißt, dieses Ganze, also alles, also bevor ich nicht diese 40.000 Ocken in ETF habe, ja, wobei man eben noch sagen muss, wenn du hier diese 40.000 sollen ja nicht 100% deines Anteils sein, das soll ja der risikobehaftete Anteil sein, ja. Wenn du jetzt also dann noch einen ordentlichen Anteil risikoarmes Zeug dabei hast, wie wir es eben im in unserem vorigen Podcast über das Weltdepot ja besprochen haben, ja, dann hast du irgendwie, reden wir von einem Gesamtvermögen von zum Beispiel 80.000 Euro, wenn du 50-50 risikobehaftet oder versus risikoarm hast, ja, das muss man ja erstmal alles zusammenkriegen. Deshalb denke ich, für viele Leute, die erstmal überhaupt anfangen, ja, ist dieses ganze Steuerthema sowieso müßig, ja. Ich habe hier nochmal was anderes. Nehmen wir mal an, du hast 35.000 Euro ETFs und 10.000 Euro Tagesgeld, ja. Dann bist du bei einer Gesamtvermögenssumme von 45.000 Euro, bist super aggressiv aufgestellt, was den risikobehafteten Anteil angeht, ja. Und bist damit immer noch im Freibereich. Also ich habe einfach 35.000 ETFs zu 2% Ausschüttungsrendite, macht 700 Euro Kapitalertrag und die 10.000 Euro Tagesgeld, haben 0,8% Ausschüttungsrendite, macht 80, dann bist du bei 780 Euronen im Jahr, die du an Kapitalerträgen kriegst und bist also mit einem Gesamtvermögen von 45.000 Euro immer noch unter dieser 801 Euro Freigrenze. So, und ich denke, wenn jemand sich über die Jahre an diese Grenze rangehühnert hat, dann verspreche ich dir, hast du auch die Souveränität, mit dem Steuerthema angemessen umzugehen.
Genau, da muss man erstmal hinkommen. Um das Thema jetzt mal abzuschließen, wir sind schon wieder über der Zeit und haben ja noch ein bisschen was. Gehen wir nochmal ganz kurz darauf ein, wie man jetzt diesen Steuerstatus herausfindet. Das heißt, hier geht es dann darum, dass man beim Anbieter nachfragt, ne? Oder dass man im Bundesanzeiger guckt, auf Basis der ISIN. Oder was halt noch geht, bei Just ETF, bei diesem ETF schauen und dort ist auch ein Link zum Bundesanzeiger, dort steht auch immer, ob es nun steuereinfach ist und auf der Basis kann man das dann auch gut machen und wir packen nochmal in die Shownotes die sogenannte Holzmeier-Liste aus dem Wertpapierforum. Ich denke, da kann man dann auch vieles schon erkennen vor der Auswahl.
Genau, und letztendlich, um das nochmal jetzt kurz zusammenzufassen, ganz ehrlich, Die steuerliche Situation, die ändert sich sowieso. Und die einzig sinnvolle Methode, die deine und ich dir vorschlagen können, ist, versuch halt einen ETF zu ergattern, der heute steuerlich einfach ist, aber was aus dem mal wird, das weiß doch sowieso niemand. Das heißt, einfach mal anfangen. Ich musste mich jetzt auch mal persönlich hier ein paar Leute an den Ohren zupfen. Ich kriege eine ganze Menge E-Mails und manchmal habe ich das Gefühl, dass dieses Steuerthema auch gerne ein Prokrastinationsargument ist, das gerne vorgeschoben wird, um dann doch nicht kaufen zu müssen, weil dann wird hier noch gefummelt und da noch gefummelt und hier noch überlegt und letztendlich muss man einfach auch mal ganz klar sagen, hier der Herr Bebel, das hatten wir auch letztens, ne, schafft keine Papiere an, mag der Zins bzw. die Dividende auch noch so hoch sein, wenn das Papier nicht jetzt absolut sicher anzusehen ist. Ja, sorry, wir bewegen uns hier in einem Gebiet, wo es keine absolute Sicherheit gibt, sondern wo man einfach, ja, am Kapitalmarkt ändert sich halt vieles, man muss halt einfach dabei sein. Hatten wir auch in der letzten die Studie, aber von den Charles Schwab, wo wir halt, ne, den Marktheimer, der optimal war, den miesen Marktheimer und den, der nie an der Börse war und geloost hat, der nie an der Börse war. Also deshalb, ja, das Thema Steuer ist wichtig, aber man muss, wie Daniel vorher schon sagte, erstmal auch auf diese Summen kommen und dann hat man auch die Gelassenheit.
Genau, weil ich denke, viele der Hörer, die haben jetzt gerade erst angefangen oder sind jetzt dabei, aber bis sie dann diese Grenze erreichen, dauert es noch ein bisschen.
Genau, und dann Vertrau einfach auf dich selber. Du lernst und du wirst schon souveräner werden. Das kommt alles mit der Zeit, ganz ehrlich.
Genau. Das war auch ein schönes, schließendes Sätzchen von dir. Kommen wir zum Hauptfazit. Du hast es eben schon gesagt, beim Thema Indexfonds, ETFs, kann man es beliebig kompliziert machen, aber wir empfehlen es keinem. Sondern man fängt mit einer sinnvollen Kombi an, spart es eine Zeit lang und dann kann man immer noch gucken, wenn man eine gewisse Größe erreicht hat, splitte ich das Ganze nochmal auf oder lasse ich es so laufen.
Ja, genau. Einfach mal anfangen, denn wie gesagt, ganz ehrlich, im Normalbetrieb sind die Dinger ziemlich gut reguliert.
Genau. Und du hast hier noch einen wunderbaren Satz hingepackt, jetzt mal schließend nennen. Kapitalanlagen sind nun mal kein Sparbuch.
Ja.
Ja, ist auch so.
Ist auch so, genau.
Da gehört Risiko dazu, da gehören die Steuern dazu, weil man halt auch mehr erwirtschaftet.
Genau. Das ist ja eigentlich auch das Schöne, wie gesagt, weil wenn man nichts hat, dann kriegt man auch keine Steuern.
Kommen wir zur Medienempfehlung. Hat auch was mit Steuern zu tun. Wir haben da in der letzten Folge, glaube ich, schon mal gesprochen, als wir über den Komma gesprochen haben. Es geht um die Quellensteuerbelastung bei Aktienindexfonds. Bietet sich natürlich an, das jetzt kurz mal vorzustellen.
Ja, also das ist ein absolutes Hardcore-Buch von Gerd Kommer vom Institut für Vermögensschutz herausgegeben. Es geht um die Optimierung von Quellensteuerbelastungen bei Aktienindexfonds aus der Sicht eines Privatanlegers in Deutschland. So der ganze Titel. Wie gesagt, es ist ja bekannt, ich schätze Herrn Kommer sehr und wir packen das jetzt auch in die Shownotes. Aber Daniel, unter uns, das ist ein Buch für Leute, die sonst nichts zu tun haben. Das muss man jetzt auch mal in der Härte sagen. Also sein Buch Souverän investieren mit Indexfonds, absolutes Muss. Und das ist hier für die absoluten Nerds, für die einfach das Wissen um diese Interna für sich einen Wert hat. Wenn das bei dir nicht der Fall ist, dann lass es gut sein und fang einfach an.
Ist das sogenannte Steuerpornografie oder wie?
Ja, da geht es wirklich ums Eingemachte. Es ist auch alles ganz interessant, aber es ist halt wirklich, er kommt letztendlich zu dem Entschluss, sein Fazit der ganzen Geschichte ist, man kann sowieso nicht viel machen und man kann nur hoffen, dass der Markt letztendlich die Sache in die richtige Richtung drückt, weil eben die Konkurrenz hart und hoch ist und die ETF-Anbieter gezwungen sind, attraktive Produkte anzubieten. Mhm. So, also das ist ein tolles Buch, ein spannendes Buch, aber man muss wirklich jemand sein, der sich der auch wirklich bereit ist, sich in dieses Thema total reinzufuchsen.
Das war ja auch seine Doktorarbeit, ne?
Ja, irgendwie sowas in der Richtung seine Doktorarbeit oder seine, weiß nicht, ja, nehme ich mal an, aber das ist jedenfalls echt ein hartes Brot.
Okay, dann beenden wir jetzt an dieser Stelle mal das harte Brot.
Ja.
Mit dem Thema Steuer, ETF und dem Innenleben eines ETFs. Das war jetzt eine Folge, die musste sein. Die ist natürlich auch nicht ganz so einfach zu hören wie alle anderen. Nichtsdestotrotz, nächstes Mal sprechen wir wieder über andere Themen. Ich glaube, es geht um das Thema aktiv handeln, oder?
Genau, aktiv handeln.
Ja, das klingt schon mal sehr spannend. Aber genießen wir bis dahin nochmal das schöne Wetter. Und dann würde ich sagen, eine schöne Woche, oder?
Ja, schöne Woche, Leute. Macht's gut. Tschüssi.
Ciao.